Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Es gibt ja Lieder, die sind in unserem Gedächtnis eigentlich tief verankert. Und ich behaupte, dazu gehören bei ganz vielen Menschen auch auf jeden Fall diese beiden Songs von meinem heutigen Gast. Wunder gibt es immer wieder und Theater, zwei Lieder, mit denen Katja Epstein sehr erfolgreich beim Grand Prix Eurovision de la Chanson angetreten ist, die aber nur Teil eines sehr vielseitigen Schaffens sind, als Sängerin, als Schauspielerin und auch als sehr politischer Mensch. Über die vielen Facetten ihres Lebens wollen wir heute Vormittag sprechen. Guten Morgen, Frau Epstein.
Grüße Sie.
Wunder gibt es immer wieder, haben Sie ja auch in unterschiedlichsten Sprachen aufgenommen, unter anderem auf Japanisch.
Richtig.
Wie hat das funktioniert?
Ganz einfach. Phonetisch, den Textinhalt kenne ich ja, es war eine Übersetzung. Und Sie müssen sich vorstellen, wir waren ja auch in Japan damit, war 71 oder 72, ganz genau habe ich es nicht mehr. Aber wenn Japaner im Publikum, und das war ja nun ein japanisches Publikum, hören, dass ein Mensch aus dem Ausland ihre Sprache singt, dann sind die wirklich sehr soignierten Menschen auf den Stühlen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Erinnern Sie den Text noch?
Ja, Kanashi, Koini, Yakutai, ich weiß auch nicht mehr. Also ich weiß nur, dass das die Übersetzung war und dass das ganz einfach ist, weil du ja deinen Inhalt kennst. Ne?
Ja, aber ich könnte mir so einen Text, glaube ich, wirklich in einer anderen Sprache, die dann auch wirklich so ganz anders ausgesprochen wird, hätte ich, glaube ich, Mühe, mir das zu merken.
Ach, das lernt man.
Respekt. Ja. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Sängerin und Schauspielerin Katja Epstein, die als Karin Ilse Witkiewicz geboren wurde. War ihr richtiger Name damals irgendwie als Name für die Bühne zu kompliziert?
Nicht zu schreiben und so weiter hieß es. Und da wollten sie mir irgendeinen Künstlernamen verpassen. Und ich habe mir gesagt, Künstlername ist ja, verstehe ich ja, obwohl ich meinen Namen so schön musikalisch finde. Also muss was mit mir zu tun haben. Und da haben wir die Straße. Da habe ich gesagt, dann heiße ich Ebenstein. Ebensteinstraße, Berlin-Reinickendorf. Hm. Ja, und dann fiel aber dem Producer Segeloch noch ein, wieso, der Brian Epstein, der ist doch gerade gestorben. Das war der Beatles-Manager.
Also war der Name frei.
Ja, sozusagen.
Aber
ja.
Karin durfte es dann auch nicht sein, sondern musste dann Katja werden.
Ja, weil ich hatte ja noch einen Namen, also Hildegard Katharina, und da haben wir das da draus gemacht. Also ich bin so immer gerufen worden zu Hause. Warum weiß ich auch nicht.
Wie war das denn eigentlich, dass Sie entdeckt worden sind für die große Bühne? Das war ja ein ziemlicher Zufall.
Es war schon in gewisser Weise ein Zufall. Also wir hatten eine Boogie-Jazz-Band, also Morning, ja, sowas in der Richtung. Und dann hat irgendeiner mich gefragt, könnt ihr nicht ein bisschen Background singen? Ja, eine Freundin, die hat nur Sopran, aber ich konnte alle Stimmen chorig bedienen. Und dann hatten wir da so einen Minijob da im Studio.
Und
bei der Gelegenheit war im Nebenstudio
Der
Sigi Loch mit dem Klaus Doldinger, also eine Jazzproduktion. Der hörte das und hat dann so ein paar Mal an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Zeiten, und der hat dann gesagt, komm doch mal rüber, wir reden mal. So. Und wir können doch mal ein Probeband machen. Und dann habe ich mit dem Klaus Doldinger bei Hanno Garze im Studio dieses Probeband gemacht.
Klaus Doldinger, natürlich auch bekannter Komponist und Jazzmusiker.
Großer Saxophonist. Da hatte ich sofort einen Anfängervertrag. So schnell ging das.
Und auch gleich schon erstes Album. Und da hat man sich gedacht, das müssen wir jetzt irgendwie promoten. Und dann hat man sie zum Grand Prix geschickt im Prinzip.
Naja, das ist nur dadurch entstanden, dass, wenn man die Mischtechniken weiß von früher, wo die Pulte endlos breit waren mit Hunderten von Kanälen, ne, und Spuren, wie das zusammengemixt werden musste. Heute digital ist das ja alles, kannst du im Wohnzimmer machen. Aber das war nun ein Riesenaufriss. Und für ihn war es die erste große Produktion und unglaublich teuer, 320.000 Mark damals noch. Ja, ich habe gedacht, mein Gott, ja, nur für Musik, ne?
Und das heißt also, ein bisschen Aufmerksamkeit musste her und sie wurden zum Vorentscheid.
Und dann hat er gesagt, Mann, mit der Produktion, wenn wir im Regal liegen bleiben, dann habe ich schlechte Karten, ja. Wird zum Wettbewerb mitmachen. Und ich gesagt, ja.
Und dann war es eben der Grand Prix und Wunder gibt
erst
es.
Erst Vorentscheid und dann.
Genau, Wunder gibt es immer wieder, war damals der Titel. Was war denn das dann für eine Welt, die da auf Sie eingeströmt ist? Weil ja, Sie haben ja erzählt, vorher Background-Sängerin in Studios gestanden und auf einmal auf der großen Bühne.
Also wenn du Berliner bist, in der Großstadt aufgewachsen, dann hast du zwar Respekt vor bestimmten Dingen, aber nicht unbedingt vor Situationen. Also das, die Aufregung war da und Lampenfieber. Also ich habe ja noch nie vor vielen Leuten da rumgestanden und live gearbeitet und ich hatte ja das auch nicht im Sinn. Ja, Musik war immer da und Musik war immer Spaß und wir mussten immer einen singen bei Studenten, ne, so wie das so hieß.
Aber Sie wollten nicht berühmt werden.
Nee, ich wollte eigentlich malen und bildhauern und das ging nun ganz gründlich schief, weil also es hieß eben einfach, man verdient nichts und du kannst zu Hause nichts abgeben und du ewig den Eltern auf der Tasche liegen. Also das war alles keine Option.
Warum ich frage, weil Sie waren ja dann wirklich super erfolgreich, danach auch mit den unterschiedlichsten Songs. Also erstmal haben Sie den 3. Platz gemacht. Und
ja, ist ja nichts Besonderes, aber für Deutschland war es scheinbar was Besonderes.
Ja, und ja gut, aber Sie waren ja zack dann auch international in Europa zumindest bekannt haben eben auch viel Hits aufgenommen, auch mit Christian Bruhn, ihrem ehemaligen Mann oder damaligen Mann. Sie haben aber tatsächlich auch mal gesagt, ihre Selbstbestimmung sei, also dann später in dieser Welt, ziemlich eingeschränkt gewesen. Inwiefern?
Ich habe immer um Aussagen gekämpft in Texten. Also, weil ich habe sonst nichts zu tun. Ja? Wenn ich auf der Bühne bin, muss ich irgendeinen Inhalt bringen, der mich durchfeuert und wo ich da was abgeben kann. Sonst ist das alles nur platt. Und ich habe was gegen platte Kunst in der Malerei, wie also Sonntagsmaler und ein Sonntagssänger wollte ich auch nicht sein. Also ich bin schon jetzt richtig da. Zum ersten Mal, sagen wir mal, jetzt seit immerhin schon wieder, überleg mal, seit 89.
Ja. Aber was hatte den Ausschlag gegeben? Also es wird ja nicht nur diese Frage gewesen sein, weil nochmal kurz, um uns das allen in Erinnerung zu rufen, 1980 hatten Sie ja dann auch mit Theater diesen Riesenerfolg, Platz 2 beim Grand Prix.
Und da bin ich ausgestiegen.
Und Sie sind da ausgestiegen. Ja. Das hat wahrscheinlich die Plattenfirmen nicht besonders gefreut.
Nee, da war große Aufregung, weil auch der Freddy Burger, der vor Udo mit mir gearbeitet hat, vor Udo Jungs, der hat gesagt, jetzt könnten wir durchstarten international, jetzt schmeißt du die Brocken hin, habe ich gesagt, naja, ich brauche einfach irgendwas, was mir wieder herausfordernd gibt und Anstrengung. Ja? Das geht alles so easy und deswegen habe ich ja, und das hat mich eigentlich an dem Beruf gehalten. 1974, 75, wo ich den Heinrich Heine, der war immer mein Lieblingsdichter, ja.
Und die haben sie vertont und dann eben.
Nee, ich nicht, aber Christian Bruhn hat es kongenial vertont, muss man sagen. Das war ein Auftrag vom Playboy, können Sie sich das vorstellen? Die, weiß man ja, die machen diese Nacktfotos einerseits und andererseits sehr gute Reportagen.
Immer die guten Interviews, wurden immer hervorgehoben, auch als Rechtfertigung, wenn man sich das Heft gekauft hat.
Und international hatten sie diese, Zirkel, diese Plattenzirkel und immer sehr gute Projekte. Ja? Und da wollten sie den Heine vertont haben. Damit wollten die Deutschen starten. Und da habe ich gesagt, was? Auf Platte? Na super. Also wenn ich das machen darf, dann ist es wieder spannend. Ne? Und dann hat Christian das wirklich richtig gut vertont, so wie Heine das eigentlich heute gewünscht hätte. Also nicht nur in Klassik, Romantik-Vertonung, sondern die Weber, wie es gehört, mit dem aggressiven Unterton und die reine Poesie, Sturm und Drang und so weiter, auch wieder lyrisch. Und dann die Lorelei spielt mir das Lied vom Tod mäßig. Ja? Ist ja ein Todeslied, ne? Weil er da selber zerschellt an Deutschland, als er dann rausgeschmissen wurde aus Deutschland, der Heine.
Katja Epstein und da waren nicht nur die Heine-Arbeiten, da waren noch viel mehr, vor allen Dingen auch die Theaterbühne, weil gleich, nachdem sie Theater gesungen hat, war dann tatsächlich auch das große
Professor Unrath war
Theater
ganz schön.
Da, genau. Und darüber reden wir dann gleich hier im Deutschland von Kultur. Vorher hören wir noch einen Song aus der Zeit vorher. 73 war das. Da gab es den Song, auf Deutsch hieß der Und ein Zug. Der geht in 5 Minuten. Wir hören jetzt auf Französisch Dans 5 Minutes. Katja Epstein im Deutschland von Kultur.
Ce train qui part dans un instant et t'emporte pour longtemps. Mais un jour, en comptant les minutes, j'attendrai et je verrai là-bas arriver un train qui reviendra et je t'ouvrirai les
Dans 5 Minutes im Deutschlandfunk Kultur, ein Song von Katja Epstein, den sie Anfang 1973 aufgenommen hat. 7 Jahre später hat sie sich dann erstmal so ein bisschen aus dieser Art von Musik zumindest zurückgezogen, hat angefangen Theater zu spielen. Sie hat es gerade schon erzählt, erste große Rolle, Ernst-Deutsch-Theater, Hamburg, die fesche Lola, Rosa Fröhlich in Heinrich Manns Professor Unrath. Monatelang war das ausverkauft. Was hat sie denn dann auf die Bühne gezogen, also ins Theater?
Also, wissen Sie, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so durch meine Unentschlossenheit immer irgendwann hat sich jemand aufgemacht, mich zu schieben. Das war hier genauso. Sie erinnern noch den, damals hieß es nicht Presseclub, den Frühschoppen mit Werner Höfer. Und Werner Höfer hat an irgendeinem Punkt seines Lebens gesagt, ach Mensch, jetzt immer nur den Frühschoppen, ich hätte gerne noch eine Sendung. Und so Blind Date-mäßig. Er schrieb Listen auf und die haben eingeladen, ohne ihn zu informieren. Irgendwann kam einer.
Und da saßen dann die Prominenten ihm gegenüber.
Ja, irgendeiner, aber nur eine Figur. Aber eben ohne zu wissen, wer kommt. Und da musste dich ja sofort einstellen. Und ich kam rein, er macht so und weiß nicht, was er sagen soll. Das war so krass, dass ich gedacht habe, oh, hier gehen die Sekunden und die Minuten vorbei, ich muss was tun, ja. Und da habe ich ihn interviewt und der Intendant vom Ernst-Deutsch-Theater, Fiete Schütter, der hat das gesehen und hat gesagt, die kann ja Dialoge sprechen, die frage ich mal. Und da hat er mich als Promi-Nase noch nicht ausprobiert auf irgendeiner Bühne, theatermäßig, hat er gedacht, das probiere ich aus. Ja.
Und Sie haben gesagt, Sie sind ja sowieso als Berlinerin immer schon unerschrocken gewesen, also haben Sie
mich interessiert. Die Rolle hat mich interessiert, gerade weil Dietrich im Film, und ich habe den Film mehrmals gesehen und habe immer gesehen, wie sie da als Neuling, da war sie ganz neu, ja. Sie hatte aber schon Tingeltangel gemacht in Berlin, also in den 20er Jahren, dass es gar nicht so dolle war mit dem Singen, ja, und so ganz dünn, wie sie später war und so unglaublich fotogen war sie da auch nicht. Ich habe gesagt, dann traue ich mich das auch.
Vor allen Dingen von der Beschreibung, da könnte man denken, dass Heinrich Mann an Sie gedacht hat bei der Beschreibung der Rosa Fröhlich, weil die Ihnen ja dann tatsächlich sehr nahe kommt. Diese Unerschrockenheit, die wir jetzt hier auch gerade kennenlernen, Sie gehen auf die Leute zu, reißen da die Sendung an sich, damals im Fernsehen, und machen damit auch nochmal auf sich aufmerksam. Sind Sie mit dieser Unerschrockenheit damals dann auch auf Rudi Dutschke zugegangen? Weil den haben Sie ja, glaube ich, im Café angequatscht.
Naja, das ist ja ganz einfach. Erstmal war er viel jünger. Er saß da jeden Tag und hatte diesen dicken Wälzer auf dem Tisch.
Das Kapital.
Ja. Und das habe ich mir eine Weile angeguckt und dann habe ich ihn angequatscht. Ich habe gesagt, sag mal, was ist denn mit dem Buch? Ist ziemlich schwer, nicht? Also, nein, er hat dann angefangen, er hat ja gerne doziert ein bisschen, aber sehr herzlich eigentlich. Er hat gemerkt, ich war neugierig, wollte was wissen.
Gab es denn auch Punkte, wo Sie sich gerieben haben oder hat er referiert und Sie
haben
gefragt?
Nee, ich bin dann schon eingestiegen, weil ich habe einfach immer dazwischen, der Kommunismus, den wir hier kennen, der mit der DDR und so weiter, ist ja nicht so optimal. Und er ist ja da auch weggegangen. Ne? Er kam ja aus der DDR, aus der Ex-DDR und ist geflohen, weil er da auch nicht wahr sein konnte in seiner eigenen Wahrheit. Und das sind eben Erfahrungen. Deswegen habe ich immer zu ihm gesagt, das ist doch hier die Grundlage für den gesamten existierenden Sozialismus. Ja? Und eigentlich leben die das nicht, was die da wollten. Ne? Die haben es ja auch nicht gelebt, Marx Engels.
Und in der Öffentlichkeit ist er dann später, also wir sprechen jetzt sowieso natürlich logischerweise von den 60er Jahren, wo diese Begegnungen stattgefunden haben, als sehr aggressiv beschrieben worden.
Nein.
Wie haben Sie ihn erlebt?
Nein, nicht aggressiv. Er war jenseits von diesen Bebilderten, das waren ja Bilder. Ja? Und wenn er voller Engagement geredet hat, dann konnte schon sein, dass so ein Bild rauskommt. Das war Springer. Springer hat ihn bildhaft zerstört.
Aus dem Kontext gerissen dann quasi.
Komplett. Hm. Ja, der Springer hat ihn verzerrt.
Eine andere Begegnung aus dieser Zeit, also ich habe das gelesen in Ihrer Autobiografie und die heißt auch das ganze Leben.
Das ist keine Autobiografie.
Wie ist es richtig?
Das sind nur situative Beschreibungen, in welchem Lebensumstand mir diese Menschen begegnet sind. Eine Biografie ist für mich ein ganz detaillierter Lebensablauf.
Also Momentaufnahmen sozusagen.
Ja, das sind Momentaufnahmen mit diesen Menschen.
Und einer dieser Menschen ist auch Benno Ohnesorg gewesen, ja. Auch aus dieser Zeit. Und das war tatsächlich ein richtiger Freund von Ihnen, weil Sie den schon sehr früh
kennengelernt haben. Den habe ich ja vor diesem
kennengelernt
Beruf.
Haben. Ja.
Als junge Leute haben wir uns kennengelernt. Ich habe gejobbt in einem Kinderheim, wo ich als Kind war.
Auf Amrum.
Auf Amrum. Und da haben wir ihn kennengelernt und waren wirklich, er hat sehr viel teilweise selbst geschrieben, aber eben natürlich Hesse. Und den Heine habe ich dann andauernd aufgewärmt und so weiter. Wir hatten richtig guten Gesprächsstoff aufgrund dieser lyrischen Interessen.
Und vielleicht kurz nochmal zur historischen Einordnung. Mhm. Es gab ja dann diese Demonstration gegen den Schah-Besuch in Berlin vor der Deutschen Oper. Mhm. An diesem Tag ist Benno Ohnesorg erschossen worden von einem Polizisten. Das war die erste Demonstration, an der er überhaupt teilgenommen hat und friedlich teilgenommen hat.
Also das packt mich heute noch.
Und Sie waren an diesem Tag auch verabredet mit ihm, ne?
Ja.
Bei dieser Demo.
Er wollte nicht in vorderster Front sein, weil seine Frau auch schwanger war hat gesagt, also wenn die da mit Wasser werfen, dann muss ich gehen. Ja? Er hat vorher ein Buch gelesen über Persien, über diesen unglaublichen Feudalismus und die große, große Armut im Land. Und der hat gesagt, den will ich sehen. Ich muss den mal sehen, was das für ein Mensch ist. Ja?
Dieser Tag, als dieser Freund erschossen worden ist, was hat das mit Ihnen gemacht? Was hat das für Sie verändert?
Mit Benno ist für mich ein ganz schlimmes Ding, bis heute. Das krampft sich immer noch. Für mich war es so, dass ich plötzlich begriffen hatte, warum sich kluge Menschen wie Meinhof radikalisiert haben. Weil das so verzweifelnd ist. Bis heute hat sich der Senat nicht entschuldigt. Das bedeutet doch was. Eigentlich müsste man einen Platz nach Benno Ohnesorg benennen oder eine Straße. Dutschke gibt es ja Gott sei Dank schon.
Aber Sie haben sich nicht radikalisiert. Sie haben ja auch demonstriert.
Gewalt und wieder Gewalt und wieder Gewalt und wieder Gewalt, hin und her, so hört es nie auf. Dieser Wahnsinnszirkel sieht man ja jetzt am Ukraine-Krieg, dieses Gezwungensein. Auch wenn du dich wehrst, bringst du ja auch Leute um. Aber du kannst es ja nicht zulassen, dass Unbescholtene umgebracht werden. Ja, also muss man sich bewaffnen irgendwie, selbst um es abzuwehren. Auch dabei werden Leute umgebracht. Der ganze Wahnsinn der Menschheit, der sich bis heute nicht geändert hat, bedingt eigentlich, dass wir eine Erneuerung brauchen, ja. Obwohl wir so viel wissen, philosophisch betrachtet und so weiter. Es ist ja alles im Geistigen und im Gedanklichen schon verankert. Die Ausübung, an der fehlt's, ja.
Wir haben Katja Epstein eben hier schon als sehr politischen Menschen kennengelernt. Sie hat auch von ihrer Begegnung mit Rudi Dutschke erzählt. Politisch engagiert hat sie sich aber schon viel früher. Und zwar ist sie bereits mit 12 auf eine Demo gegangen. Mhm. Was war denn das für eine Demo?
Na, da war Anti-Atom, Vietnamkrieg. Wir hatten also genug eigentlich potente Themen, um uns auf die Straße zu begeben.
Aber woher kam denn dieses politische Bewusstsein?
Also Wir hatten einen super Professor in Geschichte. Nazi-Zeit rückwärts
schon.
Und vorwärts und nochmal rückwärts. Ja? Der hat uns, und da hatte ich ein kollektives so ein Schuldbewusstsein, obwohl ich da noch nicht richtig auf der Welt war. Also ich meine, im bewussten Leben. Seitdem treibt mich das um halt.
Und Ihre Familie hat natürlich auch Fluchterfahrung. Das heißt, Sie sind 1945 geboren und Ihre Mutter ist damals mit Ihnen und Ihrer Schwester, Vater in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, aus Schlesien geflüchtet. Mhm. War das später bei Ihnen zu Hause dann auch Thema, dass Sie das geprägt hat?
Es wurde besprochen. Meine Schwester sagt heute noch, sie weiß gar nicht, wie meine Mutter das als, mit mir als Baby gemacht hat, weil wir waren 14 Tage unterwegs, bis wir in Thüringen ankamen. Mit der Ernährung, mit dem Windeln und dem ganzen Kram. Aber das hatten ja nun alle Menschen, die in irgendeiner Weise so fliehen mussten. Und Fatih, dem haben wir viele Fragen gestellt. Er hatte eine sehr starke Stimme und konnte sehr gut reden. Und er hat immer gesagt, alle sind lebend nach Hause gekommen, aber alle kaputt irgendwie. Jeder war irgendwie kaputt und er war ja auch 100% kriegsbeschädigt.
Er hat sich Tuberkulose.
Aber sie haben alle gelebt. Ja, Tuberkulose und dann Gelenkrheuma. Das hat nicht mehr zusammengepasst, weil die haben ja da irgendwie Bäume fällen müssen und was alles Mögliche im Krieg und geschwitzt und was weiß ich. Also egal. Er war dann sehr krank, hat aber noch lange gelebt und hat aber immer sich beschäftigt. Also er hat... Ich muss sagen, mir haben diese Eltern beide sehr imponiert. Beide konnten ihre Talente nicht leben.
Ihre Mutter hatte, glaube ich, auch dieses künstlerische Talent.
Ja, die hat den Mund aufgemacht und hat wunderbar gesungen.
Und was hat die stattdessen dann gemacht?
Na, sie wollte eigentlich Lehrerin werden. Mhm. Ne? Und die Kinder wurden ja, also die jungen Mädchen wurden in Schlesien immer in Stellung geschickt. Stellung nannte man betuchte Familien, wo dann ein Hausmädchen gesucht wurde. Und was ich von meiner Mutter habe, das ist, der Respekt vor jedem Lebewesen, ja, besondere auch Menschen, aber eben Tier und Mensch, wie auch immer, wenn die nicht nett zu ihr waren, ist sie verschwunden. Und waren sie zu ihr respektvoll, dann haben sie sie gesucht, ja, die Leute in Berlin. Ich weiß noch, dass viele Leute uns immer besuchen kamen, fremde Leute, und da haben wir gesagt, wer ist denn das? Naja, da war ich mal in Stellung. Ja, ganz, ganz überraschend.
Und die Türen gingen auf. Und man muss dazu wissen, also Sie haben schon von Reinickendorf erzählt. Sie haben damals mit Ihrer Familie in einer 2,5-Zimmer-Wohnung gelebt.
Ein Zimmer Oma, Opa, ein Zimmer Eltern und das halbe Zimmer meine Schwester und ich.
Also 6 Personen zusammen.
Ja, naja gut, das ist ja noch komfortabel, wenn du heute überlegst, wie manche Menschen heute leben müssen. Ja?
Wie hat das für Sie funktioniert? Also ja, gab es da auch mal so Reibereien?
Ja, na klar, oder? Weil ich halt in der Nachzüglichen war. Also 8 Jahre sind dann schon, wenn du klein bist, noch eine ganz schöne Strecke. Und meine Schwester musste immer mit mir, weil ich ja nichts essen konnte. Und ich wollte ja den Gefallen tun. Ich konnte es nicht runterbringen. Da saßen wir manchmal bei der Fürsorge und sie musste daneben sitzen, ihre Zeit verplempern. Das erzählt sie mir manchmal heute noch. Das ist wirklich komisch. Ich hätte ihr sogar einen Gefallen getan. Ich konnte wirklich über 12 Jahre lang war das. Ich sah aus wie ein Hungerhaken. Also es war eine schreckliche Zeit. Aber ich war trotzdem, wie soll man sagen, widerständig. Ja, ich
sind dann ja auch ein bisschen aufgepäppelt worden. Auch ja, Amrum war das auch.
Nordsee.
Ne? Gab es dann die Kuren und die sind ihnen, glaube ich, auch ganz gut
Luftveränderung
gekommen.
Luftveränderung und dann hatte es dann ein bisschen mehr Appetit. Aber es hat lange gedauert. Also
Sie haben dann später Archäologie studiert.
Nee, ich wollte.
Sie wollten? Ich dachte, Sie
das
hätten
sogar. War im Plan.
Sogar.
Nee, okay. Nee, gemacht habe ich es noch
dazu
nicht.
Dazu ist es nicht gekommen. Warum dann Archäologie? Warum
Ach,
wollten Sie
Mann,
das?
Ich habe die Bücher gefressen. Ich bekam einmal ein Buch geschenkt und das war ein Ausgrabungsbuch und das über Ägypten. Und dann habe ich gesagt, da steht ja noch was von 1 bis 20, glaube ich, also so eine Reihe. Mhm. Und da habe ich mir das zu jedem Geburtstag und jedem Weihnachten so ein Band
Neuen
gewünscht
Band.
Und habe wirklich gelesen, wie... Also,
was war das, was
Sie
da so fasziniert
hat? Die Spurensuche, ich weiß nicht, die Spurensuche nach anderen Kulturen, das hat mich sehr beschäftigt. Und das war schon ziemlich früh, genauso wie Götter und Helden sagen und all dieser Kram. Also das ist, ich weiß auch nicht, dieses Faszinosum von Gewesenem und diese Spurensuche von Kulturen, die angeblich schon so mit Wasserleitung, was die alles schon konnten und gewusst haben, trotzdem waren sie weg. Ja, und das wollte ich eigentlich wissen.
Was hat sie denn dann von dieser Spur abgebracht, also Archäologie?
Dieser Dissens zwischen dem Machen wollen mit den Händen, also Malen und Bildhauern, ne? Mhm. Und dann, dass das alles nicht ging und vorher eben die Überlegung war schon verstiegen. Meine Eltern haben sich wirklich den Kopf zerbrochen, wie sie mich in irgendeine Kunstrichtungsschule bringen. Aber das hat so viel Geld gekostet, konnte man sich nicht leisten. Es war nur was für Reiche. Und das war ja bei uns nicht. Und ja, dann habe ich auch in mir gedacht, ich kann nicht so lange hier den Leuten auf der Tasche liegen und weiß ja nicht, ob ich jemals einen Pfennig verdiene mit dem Zeug, was ich mache, eventuell, ja. Also war sowieso hinfällig. Deswegen bin ich ja immer da zu den Künstlern hin und habe mich mit denen befreundet.
Und dann tatsächlich auch, das haben wir schon gehört, es als Background-Sängerin dann zumindest ins Studio geschafft. Katja Epstein, und sie hat wirklich ja die unterschiedlichsten Genres bedient. Also vom Jazz haben wir schon drüber gesprochen, Musical. Mhm. Und sie hat auch Liedermacher-Songs gesungen und singt sie natürlich nach wie vor.
Ja, das war ja für mich eigentlich die Hauptsache. Also wenn ich mit der Kollegin da mit meiner Freundin auf der Bühne war, dann habe ich immer die zweiten Stimmen gesungen. Ja, die konnte nur die erste, aber Nagila und der ganze Kram. Aber Bob Dylan und so, das habe ich schon selber gemacht. Ne?
Wir hören uns jetzt so einen Song an, allerdings ein bisschen jünger, aus dem Jahr 99 ist er, glaube ich, von Wolfgang Biermann. Der hat den geschrieben. Mhm. Der Song heißt Die aus dem Osten und den hören wir jetzt in der Version von Katja Epstein hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bleib immer die aus dem Osten. Ich tu und ich mach und ich leb wie du auch und stopf mir gern leckere Bissen in Bauch. Mein Stück aus der Wohlstandstorte, ich reiß es mir raus und ich pass mich an, ich schufte mich ab und ich hasse mich dann, wie all diese Menschen im Porte, die bitter vom Zuckerbrot kosten. Und schimpft mich auch kein Schwein, hier Türkenschwein, ich bin ja ne Deutsche und darf hier sein. Und bleib trotzdem die aus dem Osten.
Katja Epstein mit Die aus dem Osten im Deutschlandfunk Kultur, ein Song von Wolfgang Biermann. Eigentlich sind sie ja die aus dem Westen. Aus West-Berlin haben
aber
wir eben gehört.
Aber auch aus dem Osten.
Aus Schlesien, also ganz weit aus dem Osten, aber vor ihrem Bewusstsein, muss man sagen.
West-Berlin.
Warum haben Sie diesen Song, Die aus dem Osten, für Ihr Album aus dem Jahr 1999, also ein Berlin-Album gab es damals, ausgesucht?
Wegen dieser Wessi-Ossi-Thematik und auch meinem Interesse an diesem Teil, an diesem deutschen Teil.
Also Ossi-Wessi-Problematik meinen Sie auch, dieses Unverständnis,
sich da so dieses gegenseitige Unverständnis. Ich meine, man muss wissen, wir sind durch den Konsum hier extrem verbogen worden und die durch ihr System. Und das erst zusammenzufinden, nachdem die dann gerne auch dieses Konsum fühlen hätten, nicht nur das Fühlen, sondern real so zu leben, kann ich auch die Eigendynamik verstehen, mit der die D-Mark da gewünscht wurde.
Ja? Und Sie haben ja schon relativ früh versucht, quasi den Westdeutschen, die Ostdeutschen nahe zu bringen. Ja. Also da war die Mauer noch gar nicht gefallen. Ich glaube, das war Anfang der 80er Jahre. Da gab es eine Fernsehreihe mit Ihnen, die hieß Katja unterwegs in der DDR.
Genau.
Was war das für eine Reihe?
Das ist entstanden, also im Westfernsehen, das war vor am Programm. So eine Art Deutschland à la carte. Regionale, kleine Erforschung, wo man von Kochrezepten über gemeinsame oder über Kulturelles bis hin zur Landschaft die Gegend erschloss. Und das waren immer mit wechselnden Akteuren. Also Hermann Prey war dann federführend für Amrum zum Beispiel. Lechtenbrink, der war dann auf Helgoland zusammen mit der Inge Meisel. Also lauter berühmte Leute, die sich diese kleinen Regionen erschlossen. Per Rad. Dann haben sie versucht, der Kelm hieß damals der Intendant, ja, jetzt haben wir alles abgegrast, was machen wir jetzt? Wir machen DDR. Und jetzt sehen Sie mal zu, wie Sie das rankriegen. So, und dann gab es zwei Jeinsagereien, Jahre, wo kein Interesse war, zu kooperieren. Als sie dann entdeckten, dass man dafür aber richtige Währung kriegt, für die sie gelegentlich also Westfilme kaufen können, für Ostern und für Weihnachten oder sonst wie. Das mussten sie ja immer, weil sonst haben sie kein attraktives Programm. Nur Russenfilme und aus dem Ostblock waren nicht mehr so gefragt in
also
manchen
Gegenden.
Also
die Programmverantwortlichen vom DDR-Fernsehen.
Da hat es dann, und ein Ostteam dabei. Das heißt, wir waren die erste Kooperation, 20 aus dem Westen und 15 aus dem Osten.
Wie war denn dann die Zusammenarbeit?
Das war ganz toll.
Gab es da aber auch Aufpasser? War da irgendwas schwierig?
Ja, wir hatten die Stasi dabei.
Und sie durften dann, sie wussten, das durfte nicht gezeigt werden?
Oder nee, das nicht. Nee, so weit ging das nicht. Das wurde ja vorher gecheckt. Es wurde auch gesagt, die Bücher werden nicht verändert. Das ist ja für das Westfernsehen. Weil die hatten überall Einwendungen. Ja? Die deutsche gemeinsame Geschichte, das ist doch ein bisschen anders bei uns betrachtet und dieses ganze Hin- und Hergewürge. Aber sie mussten sich dann fügen, weil das war ja nun mal die deutsche gemeinsame Geschichte. Ohne Teilung. Ja? Die Bücher, da hatten sie keine Einwirkung. Das haben sie dann auch zugelassen. Sie haben sogar umsonst zum Senden bekommen und dann haben die das um 21 Uhr gesendet. Bei uns war es ja Vorabendprogramm. Ja?
Stichwort Begegnung. Sie haben gerade gesagt, Sie haben da mit dem Ostteam zusammengearbeitet und wahrscheinlich natürlich auch links und rechts des Weges mit Leuten gesprochen, sich unterhalten. Wie waren denn dann die Begegnungen für
die
Sie?
Die waren richtig informativ. Also ich habe so viel gelernt in der Zeit und wir hatten immer so zwei Kratfahrer, also zwei Motorradfahrer vor uns, die in die Einbahnstraßen gefahren sind, weil wir hatten ja 13 Autos. Das war wie so eine blau-weiße Zirkusgeschichte. Alle Typen und der Ü-Wagen, wir hatten eine eigene Postleitung, ein Aggregat, weil überall fiel der Strom aus an manchen Ecken. Und dann hat dieses riesige Teil das aufgefangen, weil wir so eine große, ich weiß nicht, wie die noch hieß, diese Kamera, wie Film eingesetzt. Ja?
Gab es denn da eine Begegnung, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist oder irgendein Gespräch, was Sie mit jemandem geführt haben, was für Sie da besonders war oder vielleicht?
Ja, von den Normalbürgern, na, die haben da gestanden und gestaunt und zugeguckt, weil es interessant war für sie. Und das war meistens ja an Orten, wo sie selber touristisch unterwegs waren. Ja? Also man kann nicht sagen, dass es eine besondere Begegnung war, aber es war sehr aufschlussreich, weil sie auch so zutraulich, ne? Also wir sind ja nahbar. Ne? Wir sind Leute, die, mit denen kannst du einfach quatschen, ja. Also nicht, man verkriecht sich nicht irgendwo, sondern man steht da rum und guckt auch mit zu oder ist wieder am Schminken oder irgendwas. Und dann hatten die auch keine Hemmungen, sich zu melden und zu fragen. Aber mit den Kollegen gab es viele gute Gespräche. Von Peter Schreier über Gisela May, also Dieter Mann, der ist gerade gestorben. Also es gab, wir hatten alle. Vom Fernsehen, vom Deutschen Theater, von allen Gruppierungen darstellender Kunst.
Und passt ja auch wieder gut zu der Überschrift Ihres Buches, Das ganze Leben ist Begegnung. Ja. Und ich habe tatsächlich sehr gestaunt, wem Sie alles begegnet sind. Unter anderem den Dalai Lama.
Ja.
Bei welcher Gelegenheit war das?
Wir haben als erste Truppe von der Phono-Akademie eine Welthungerhilfsplatte gemacht damals. 74 war das, glaube ich, 74 oder 73, wenn ich mal genau. Aber, und die habe ich ihm überreicht. Und dann waren wir in der Redoute Bad Godesberg zu einem, erst war die Überreichung und dann wurde da gegessen, in mehreren Gängen. Und es hat sich hingezogen, ich glaube, über 3-4 Stunden. Und ich saß genau neben ihm. So hat sich das ergeben. Und da habe ich ihn einfach gefragt.
Auch wie damals Rudi Dutschke von der Seite angequatscht sozusagen.
Ja, man muss die Menschen, und er ist ganz einfach.
Und worüber haben Sie geredet? Tatsächlich über Philosophie?
Na, mich hat
oder
wahnsinnig interessiert die Auswahl der Lamas.
Also wie er selber sozusagen in sein Familie, Amt gekommen ist.
Wie seine Mutter, also die musste ihn ja quasi weggeben. Ja? Die hatten ja dann kaum noch Kontakt. Wenn die Kinder so mit 6 Jahren ausgewählt werden, dann ist die Verwandtschaft nicht mehr so nah dran.
Ja, wenn der alte Lama gestorben ist, dann wird quasi im ganzen Land
die
gesucht.
Die gehen ja schon vorher scouten. Und ich habe ihn dann 40 Jahre nochmal wieder getroffen, beim 50-Jährigen vom Südwestfunk.
Und hat er sie wieder erkannt?
Ja, ich habe ihm gesagt, you remember the big record for the World Aid in Tibet? Oh. Da hat er mich genommen und gedrückt. Das machen ja die sonst gar nicht, weil der Kopf wird immer das ist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Also der hat mich unglaublich beeindruckt.
Deutschlandfunk Kultur, Katja Epstein war mein Gast heute Vormittag. Und was ich auch gelernt habe, Katja Epstein hat auch einen indianischen Namen. Da bedeutet so viel wie die Frau, die weit reist im Kopf. Mhm. Wer hat Ihnen denn diesen Namen verliehen?
Das war der Cranberry. Ich bekam von der Tourismus Commission in Düsseldorf eine Anfrage, ob ich einen Blog schreiben würde über Nova Scotia. Und dann kamen die gleichen Leute nochmal und haben gefragt für British Columbia. Also einmal Nova Scotia Atlantik und das andere war Pazifikküste. Und in Alberta, in Calgary, war ein Museum, was von Indianern geleitet wurde. Und wir hatten vom Konsulat einen besonderen Termin, damit wir da fotografieren konnten und nicht in irgendwelchen Massen rumrennen müssen, sondern nur für uns. Und der sah aus, man muss sich vorstellen, wie so Mutter Erde, so eine eskimoische Indianer-Physiognomie. Ja? Also fantastisch. Und dem habe ich 3 Stunden lang Löcher in den Bauch gefragt. Über alles.
Und ihm drehte sich sozusagen der Kopf und dann waren Sie die Frau, die im Kopf weit reist.
Durch diese viele Fragerei hat er gesagt, er würde mich gerne taufen. Und die Konsulatsfrauen, die haben sowas noch nie erlebt, ja. Die haben sich, also Bauklötzer gestaunt. Und dann hat er das so gemacht mit dem Schubsen. Und dann hörte ich nur Biomarkie und noch einen Schubs. Und er hat gesagt, so lange bist du, wie du lebst, ist das dein Name.
Biomarkie. Die Frau, die weit reist im Kopf. Kurz zum Schluss noch, wohin geht die Reise jetzt als nächstes?
Also als nächstes muss ich nach Dresden, weil ich da Vorbereitungen mache für die Buchlesung und in Görlitz auch. Und dann fahre ich weiter nach Hannover und dann habe ich eine Lesung in Hameln und dann für eine Integrationsschule so ein Benefits, weil die da ein Projekt haben von den Schülern. Ja, ganz bunt gemischte Klassen, verschiedenartigster Herkünfte. Da soll ich Wunder gibt's immer wieder singen und dann muss ich erstmal kurz auf die Insel.
Amrum ist nach wie vor die große Insel, ja, auf der Sie immer zurückkehren, ja, wo Sie ja schon als Kind waren, um ein bisschen aufgepäppelt zu werden. Also wird es auf jeden Fall noch viele Begegnungen im Leben von Katja Epstein geben. Ich wünsche Ihnen sehr viele schöne, bedeutsame Begegnungen. Vielen Dank, dass Sie heute Vormittag hier unser Gast gewesen
sind. Dankeschön. Bleiben Sie gesund.